Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das sind unsere Themen. Die Unabhängigkeit Kosovos ist legal. Die Abspaltung von Serbien verletze das Völkerrecht nicht, sagt der Internationale Gerichtshof. Was bedeutet dieses überraschende Resultat für Kosovo, Serbien und den Balkan? Dann, der Pharmakonzern Roche wächst und macht einen Milliardengewinn. Wirtschaftliche Chancen und Risiken der Krebsmedikamente. Ein Milliardengewinn auch bei der Credit Suisse. Die Bank macht vorwärts und doch rückwärts. Fragen zum Gewinneinbruch und ein Blick auf die bevorstehenden Stresstests der Banken. Und schließlich heimlicher Killer oder kalifornischer Staatsliebling. Jedenfalls geht es um einen harten Brocken nach 6:30. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fazer. Roger Brendlin hat nun die Nachrichten des Tages.
Kosovo hat mit seiner einseitigen Unabhängigkeitserklärung von Serbien 2008 das Völkerrecht nicht verletzt. Das schreibt der Internationale Gerichtshof in Den Haag in einer Stellungnahme. Die Einschätzung ist rechtlich für keine Seite bindend, jedoch von großer politischer Bedeutung für die Zukunft der einstigen serbischen Provinz. Serbien erklärte in einer ersten Reaktion, man werde die Unabhängigkeit Kosovos nie akzeptieren. Aus Pristina hieß es hingegen, man fordere Belgrad nun auf Augenhöhe unter souveränen Staaten zu verhandeln. Bisher haben 69 Staaten, darunter die Schweiz, Kosovo völkerrechtlich anerkannt. Das Schweizer Außendepartement begrüßt den Entscheid, denn auch er decke sich mit der eigenen Einschätzung. Heute haben die Grossbank Credit Suisse und diverse grosse Firmen ihre Zahlen bekannt gegeben. Ganz so gut wie zu Jahresbeginn hat die Credit Suisse im zweiten Quartal nicht mehr abgeschnitten. Der Gewinn sank um 22% auf 1,6 Milliarden Franken. Das ist allerdings deutlich mehr, als die Analysten geschätzt hatten. Der Basler Pharmakonzern Roche hat ein gutes erstes Halbjahr hinter sich. Umsatz und Gewinn sind kräftig gestiegen. Bei ABB und Sulzer gingen Umsatz und Gewinn zurück. Und bei Syngenta stagnierte der Umsatz, der Gewinn sank aber stark. Die Betreiber der 24-Stunden-Tankstellen-Shops in der Schweiz sind enttäuscht, dass sie in der Nacht nicht mehr ihr gesamtes Sortiment verkaufen dürfen. Das Urteil des Bundesgerichts werde die Nachtarbeit in den Tankstellen nicht reduzieren, schreibt etwa BP. Das Bundesgericht erlaubt zwischen 1 und 5 Uhr nachts fortan nur noch den Verkauf von Benzin, Autozubehör sowie Takeaway-Speisen. Tiefkühlpizzas oder Toilettenpapier müssen in dieser Zeit weggesperrt werden. Die Gewerkschaft Unia reagierte erfreut und bezeichnete den Entscheid des Bundesgerichts als Meilenstein im Kampf gegen einen Arbeitszwang rund um die Uhr. Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat die Schweizerische Post angeklagt. Der Post fehlten interne Regelungen betreffend Geldwäscherei, lautet der Vorwurf. Der Ursprung der Klage liegt 5 Jahre zurück. Damals zahlte die PostFinance seinem Kunden gut 4,5 Millionen Franken aus, in bar und laut der Staatsanwaltschaft ohne abzuklären, woher das Geld stammte und wofür es bestimmt war. Die Post weist die Vorwürfe zurück. Nach dem tödlichen Rodelunfall bei Interlaken am Montag haben die Berner Untersuchungsbehörden über die ersten Ermittlungen informiert. Demnach war die verunglückte Touristin während der Rodelfahrt angeschnallt. Auf der Talfahrt habe sich der Gurt jedoch geöffnet, so die Untersuchungsbehörden. Darauf sei die Frau aus dem Rodel geschleudert worden. Warum sich der Sicherheitsgurt geöffnet habe, sei noch nicht klar. Die Rodelanlage von Interlaken-Oberhasli ist vorläufig geschlossen. Mehr als 43.000 Mal ist der Zoll im letzten Jahr an den Grenzen der EU tätig geworden, weil gefälschte Waren eingeführt werden sollten. Nicht weniger als 118 Millionen einzelne Waren wurden dabei beschlagnahmt. Dies geht aus dem jüngsten Jahresbericht der EU hervor. In erster Linie seien es gefälschte Tabakwaren gewesen, heißt es weiter. Bei 10% der Produkte handle es sich um gefälschte Arzneimittel. Haiti werden nach dem schweren Erdbeben Schulden erlassen, in der Höhe von rund 270 Millionen Franken. Außerdem stellt der Internationale Währungsfonds, der IWF, dem Land weitere 60 Millionen zur Verfügung, wie IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn sagte. Eine UNO-Vertreterin sagte dazu, sie begrüße den Schuldenerlass. Sie wies allerdings auch darauf hin, dass bisher erst 10% der versprochenen 7 Milliarden Franken Hilfe eingetroffen seien. Im Süden Englands hat ein Forscherteam eine Anlage aus der Steinzeit entdeckt, nur wenige hundert Meter entfernt vom steinzeitlichen Monument Stonehenge. Genau wie bei Stonehenge handelt es sich um eine kreisförmige Anlage, nur bildeten nicht Steine den Kreis, sondern Holzpfähle. Die Entdeckung werde das Wissen über Stonehenge grundlegend verändern, sagte ein britischer Forscher. An der Tour de France hat der Luxemburger Andy Schleck die letzte Bergetappe auf den Pyrenäenpass Col de Tourmalet gewonnen. Sein Rivale Alberto Contador aus Spanien traf jedoch gleichzeitig im Ziel ein und verteidigte damit sein Leader-Trikot. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.194 Punkten plus 1,0%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.307 Punkten plus 1,8%. Der Euro wird zu 1.3437 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.0415 Franken. Das Wetter. Eine Gewitterfront hat in der Zentralschweiz erheblichen Schaden angerichtet. So wurden im Kanton Luzern mehrere Straßen überflutet, insbesondere in Kriens und Horb. Weiter meldet die Polizei zahlreiche überschwemmte Keller, umgeknickte Bäume und teilweise abgedeckte Hausdächer. Zudem seien mehrere Strommasten umgefallen. Auch in den Kantonen Schwyz und Zug mussten die Feuerwehren in zahlreichen Gemeinden Keller auspumpen. Und damit zur Prognose. Am Abend und in der Nacht gibt es verbreitet Schauer und Gewitter. Es muss auch mit Hagel- und Sturmböen gerechnet werden. Im Osten und an den Voralpen fällt ergiebig Regen. Morgen Freitag fällt vor allem in den Bergen teils kräftiger Regen, sonst ist es wechselhaft mit Schauern, aber auch sonnigen Abschnitten. Im Norden wird es 20 Grad kühl, im Süden 27 Grad. Am Wochenende ist es zum Teil wieder sonnig, nur an den Voralpen und im Osten fällt noch etwas Regen. Dies bei 20 Grad im Norden und 28 Grad mit Nordföhn im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Das unerwartet deutliche Urteil aus Den Haag, der gestärkte Kosovo und das brüskierte Serbien. Wie geht es nun weiter? Klumpenrisiko bei einem Krebsmedikament. Der Pharmakonzern Roche setzt auf einen Alleskönner und riskiert damit viel. Dann ein Schwerpunkt zu den Banken, viel aber weniger Gewinn bei der Credit Suisse und Fragen zu den anstehenden Stresstests. Weiter das eingeschüchterte Volk hinter der Märchenfassade, wie sich das autoritäre Turkmenistan wegen seines Gases hofieren lässt, das zeigt ein Besuch. Und verhärtete Fronten um ein Stück Stein. Kalifornien will seinen geliebten Serpentin entadeln. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch zum Runterladen gibt als Podcast. DRS.ch führt dorthin. Vor knapp 2,5 Jahren hat der kleine Kosovo seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. 8 Jahre lang war er zuvor ein Protektorat der UNO. Diese Abspaltung hat die miserable Beziehung zwischen Albanern und Serben zusätzlich belastet. Serbien hat die einseitige Unabhängigkeitserklärung nie akzeptiert und vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag eine Klärung verlangt. Ist die Abspaltung des Kosovos rechtens oder verstößt sie gegen das Völkerrecht? Jetzt liegt das Resultat klar und deutlich vor. Die Unabhängigkeit ist legal. Ich sprach darüber mit Walter Müller, unserem Südosteuropa-Korrespondenten, und fragte ihn, wie der Internationale Gerichtshof zu diesem überraschenden Resultat komme.
Der Gerichtshof kam sogar mit einer sehr deutlichen Mehrheit zu seinem Befund. 10 Richter bestätigen die Unabhängigkeit und nur 4 waren dagegen. Das internationale Recht kenne kein Verbot von Unabhängigkeitserklärungen, sagte Gerichtspräsident Hishashi Ovade heute Nachmittag. Die Verfassung des Kosovos sei im Rahmen des internationalen Rechts. Aber man muss beachten, noch liegt das Gutachten nicht schriftlich vor. Der Richter, der Gerichtspräsident, sprach 1,5 Stunden lang. Man wird das ganze Gutachten also noch genau analysieren müssen.
Das Gutachten hat ja keine Verbindlichkeit und dennoch, was bedeutet es nun für die beiden Seiten? Zuerst für den Kosovo.
Der Außenminister des Kosovos, Kendri Hüseni, sagte in Haag in einer ersten Stellungnahme, nun sei es an Serbien, dem Kosovo als souveränem Staat gegenüberzutreten, wenn sie etwas vom Kosovo wollten. Da klingt irgendwie Triumph durch. Das Gutachten ist nämlich eine große Bestätigung für die Kosovaren und ihren jungen Staat. Erwartet wird nun, dass so gegen 40 Staaten oder sogar mehr, die bis jetzt gezögert haben, den Kosovo nun anerkennen werden.
Serbien hat diese Klärung ja verlangt, natürlich nicht dieses Resultat erhofft. Gibt es auch von dieser Seite schon Reaktionen?
Ja, Serbiens Außenminister Vuk Jeremic sagte gleich nach Schluss der Sitzung in Den Haag, nun kämen sehr, sehr schwierige Zeiten auf Serbien zu, und das stimmt mit Sicherheit. Wichtig sei aber, den Frieden zu erhalten und ruhig zu bleiben. Serbien dürfe jetzt nicht auf Provokationen reinfallen, betonte Jeremic, und damit meinte er Provokationen der Kosovo-Albaner. Serbien hofft nun auf die nächste UNO-Generalversammlung im September und immer noch auf eine neue Resolution, die Position Serbiens verbessern könnte. Aber vor allen Dingen wird die serbische Regierung nun innenpolitisch sehr unter Druck kommen.
Inwiefern?
Ja, seit 2 Jahren betonen die Regierung und Staatspräsident Tadic, das wichtigste Ziel Serbiens sei die Integration in die EU, der EU-Beitritt, sowie den Kosovo bei Serbien zu behalten. Tadic und die Regierung haben nun eine massive Niederlage erlitten. Die nationalistische Opposition wittert Morgenluft, und es ist also gut möglich, dass die Regierung das nicht übersteht, dass Wahlen bereits 2011 stattfinden und nicht erst 2012.
Es wurde ja immer davor gewarnt, beim Kosovo kein Präjudiz für andere Regionen, die nach Autonomie streben, zu schaffen. Nun ist die Antwort des Gerichts doch deutlich. Was heißt das für die Balkanregion?
Die Region hier hat 2 respektive 3 Brennpunkte. Der serbische Teil Bosniens, die Republika Srpska, deren nationalistischer Ministerpräsident Dodik hat immer wieder mit Sezession, mit Abspaltung von Bosnien gedroht. Er wird nun wieder mit diesem Feuer spielen, denn im Oktober sind in Bosnien Wahlen. Die politische Situation in Bosnien wird also noch schwieriger, weil nun mit diesem Kosovo-Entscheid die Position Dodiks noch gestärkt wurde. Die anderen Brennpunkte sind die albanischen Minderheiten in Mazedonien und in Südserbien. Die sehen nun ihren Rücken gestärkt durch den Befund des Internationalen Gerichtshofes. Die Albaner in Mazedonien und Serbien könnten nun leicht Forderungen stellen.
Wie könnte es denn nun weitergehen mit dem Kosovo und Serbien, wenn wir an die möglichen Szenarien denken? Was ist mit dem Vorschlag der Teilung?
Ja, der wurde in den letzten Tagen und Wochen immer wieder, das ist eine alte Idee, eingebracht, den serbisch besiedelten Nordkosovo an Serbien abzugeben, weil der ist sowieso von Pristina aus kaum regierbar. Dafür würden die albanischen Gemeinden in Südserbien, also das Preševo-Tal oder ein Teil davon, zum Kosovo kommen. Das wäre vielleicht praktisch sehr kommod, weil Serbien, die serbische Bevölkerung im Kosovo will sowieso nicht beim Kosovo bleiben, aber dieses Szenario ist nur mit dem klaren Entscheid des Gerichtshofes wohl vom Tisch, denn der Kosovo sieht sich in seiner Gesamtheit bestätigt und würde den Nordkosovo nicht mehr abgeben. Und neue Verhandlungen über den Status, wie Serbien das möchte, sind nun ebenfalls illusorisch. Verhandlungen oder Gespräche über technische Fragen, Wirtschaft, Verkehr und so weiter, ja, mehr aber nicht. Das Gefährlichste ist nun, dass Serbien wieder als Verlierer dasteht. Das wird schlechte Gefühle hervorbringen, antieuropäische Gefühle, aber auch sehr starke nationalistische Gefühle.
Das war Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller. Es läuft gut beim Basler Pharmakonzern Roche. Das Unternehmen ist im letzten Halbjahr schneller gewachsen als die Konkurrenz und hat bei 25 Milliarden Franken Umsatz 5,5 Milliarden Franken Gewinn gemacht. Schlüssel zu diesem Erfolg sind die Krebsmedikamente. Jahr für Jahr erwirtschaftet Roche mit ihnen rund 40% des gesamten Konzernumsatzes und einen großen Teil des Gewinns. Doch das Erfolgsrezept birgt auch Risiken, wie Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler zeigt.
Wenn es um Krebsbehandlungen geht, setzt Roche Maßstäbe, schon seit Jahren. Dabei sticht ein Medikament beim Basler Konzern besonders heraus, Avastin. Es wird vor allem bei Darmkrebs eingesetzt, aber nicht nur. So ist es auch für die Behandlung von Tumoren in Lunge, Brust oder Hirn zugelassen. Dass ein Pharmakonzern ein Krebsmedikament gleich für mehrere Krebsarten entwickelt, ist gang und gäbe in der Branche. Denn hat sich ein Medikament als sicher und wirksam erwiesen, versuchen die Konzerne auch möglichst viel Umsatz damit zu generieren. Eine Strategie, die Roche besonders ausgeprägt verfolgt, vor allem eben mit Avastin. Und das mit Erfolg. Roche-Chef Severin Schwan kommt ins Schwärmen.
Avastin ist in der Zwischenzeit 6 Jahre auf den Markt. Es ist für 5 verschiedene Krebsarten zugelassen. Mehr als 750.000 Patienten sind in der Zwischenzeit mit Avastin behandelt worden.
Damit ist Avastin das wichtigste Medikament in der Produktepalette des Basler Konzerns, hat im letzten Jahr bereits über 6 Milliarden Franken Umsatz generiert. Das sind fast 15% des gesamten Konzernumsatzes. Ist das nicht ein Klumpenrisiko für Roche? Pharmaanalystin Birgit Kuhlhoff von Rahn und Bodmer.
Ja. Also es ist mit Sicherheit ein sehr, sehr großes Medikament und wenn da etwas schief läuft, dann kann man vom Klumpenrisiko sprechen. Allerdings sind es ja verschiedene Indikationen, also das heißt für verschiedene Krebsarten und wenn was passiert, dann wird es nicht bei allen Krebsarten gleichzeitig passieren.
Roche hat große Ziele mit seinem Bestseller, will den Jahresumsatz weiter steigern auf 9 Milliarden Franken und mehr. Ein Ziel, das nun wohl aber nicht erreicht wird, denn Roche musste in letzter Zeit gleich mehrere Rückschläge hinnehmen. Versuche, das Medikament auf andere Krebserkrankungen auszuweiten, etwa auf Prostatamagen- oder Lymphdrüsenkrebs, sind jüngst bei Tests mit Patienten gescheitert. Obwohl sich solche Rückschläge im letzten Halbjahr gehäuft haben, übt sich Severin Schwan in Optimismus und relativiert.
Wir haben ein sehr, sehr breites Programm mit Avastin. Wir haben im Augenblick 500 Studien im Laufen für 50 verschiedene Krebsarten. Und da können Sie nicht erwarten, dass alle Indikationen positive Studienergebnisse liefern. Und damit rechnen wir auch.
Aber etwas macht auch ihm Sorgen. So zeichnet sich nun ab, dass Roche in den USA die Zulassung für Brustkrebsbehandlungen wieder entzogen wird. Denn die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA kam nach Durchsicht von neuen Studiendaten zum Schluss, Avastin wirke bei Brustkrebspatientinnen zu wenig gut. In Basel reagiert man überrascht und ist sehr enttäuscht, denn gerade bei Therapien von Brustkrebs geht es um sehr viel Geld. Bleibt die US-Behörde bei ihrer Ansicht und zieht ihre Zulassung in den nächsten Wochen tatsächlich zurück, wäre das ein herber Schlag für Roche. Die Avastin-Umsätze würden beträchtlich schrumpfen. Und Pharmaanalystin Birgit Kuhlhoff befürchtet gar, dass andere Gesundheitsbehörden dann ebenfalls die Zulassung für Brustkrebs einer zweiten Prüfung unterziehen könnten.
Ich gehe davon aus, dass Avastin in Europa für Brustkrebs ebenfalls nicht mehr die Zulassung bekommt. Das heißt, meiner Meinung nach muss man die Umsatzschätzungen um rund 1,5 Milliarden reduzieren.
Damit wäre der Traum von 9 Milliarden Franken Jahresumsatz mit diesem Bestseller wohl ausgeträumt. Derweil treibt der Roche-Chef seine Forscher an, neue Medikamente zu entwickeln. Im Zentrum, und daran ändert sich trotz Rückschlägen nichts, steht nach wie vor die Onkologie. Denn Severin Schwan ist überzeugt, Roche wird in diesem Bereich auch in Zukunft Maßstäbe setzen.
Einen großen Gewinn machte auch die Credit Suisse. Allerdings war er nicht mehr ganz so glänzend wie jener im ersten Quartal. 1,6 Milliarden waren es in den letzten drei Monaten noch. Eine immense Summe, aber doch 20% weniger als im Januar, Februar, März. Wie dieser Gewinneinbruch einzuschätzen ist und was die Schweizer Grossbank sonst noch beschäftigt, Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger.
Ein Fünftel weniger Gewinn als in den ersten drei Monaten. Und der Unterschied wäre noch markanter, hätte die Bank nicht noch von Sonderfaktoren wie einem einmaligen Steuergewinn profitieren können. Dennoch möchte CS-Chef Brady Dugan nichts hören von Enttäuschung. Er rühmt das Resultat. Die CS steht gut da im Branchenvergleich. Tatsächlich, auch die meisten US-Banken haben das zweite Quartal schlechter abgeschlossen als das erste. Die Marktbedingungen seien einfach schwierig gewesen, erklärt der CS-Boss, weil
everything that was going on in the Eurozone, there was much more limited activity across all the markets. I think in the private bank our clients adopted a very conservative stance, which is understandable.
Als Grund gibt Dugan die Euro-Krise an. Zudem hätten Kunden viel weniger gehandelt und besonders Privatkunden hätten sich auf konservative Anlagen fokussiert. So brach bei der CS vor allem das Hauptgeschäft, das Investmentbanking, und dabei insbesondere der Handel mit Anleihen ein. Auch beim viel kleineren Geschäft mit den Privatkunden sank der Gewinn, allerdings nicht so stark. Unter dem Strich flossen der CS 14 Milliarden Franken neue Gelder zu. Im Vorquartal waren es allerdings 26 Milliarden. Diese kamen hauptsächlich aus dem Mittleren Osten und aus Europa. Besonders auch Russland sei gewachsen. Interessiert haben heute aber nicht nur die Zahlen. Von Brady Dugan wollte man auch hören, wie es um den Deutschlandmarkt steht. Dort, wo die Bank wegen der Zede mit CS-Kundendaten, die sich die deutschen Behörden gekauft haben, in der Schusslinie steht. Dort, wo es letzte Woche zu einer Razzia in den CS-Filialen kam. Brady Dugan dazu.
Obviously not happy to hear that you know we had the visits from the authorities in Germany, but again you know we have made tremendous efforts over many years to make sure that we're doing things compliantly with laws and regulations of all the countries that we do business in. That's no exception in Germany.
Er sei natürlich nicht glücklich, dass die deutschen Behörden die Filialen untersucht hätten. Die Bank tue schließlich seit Jahren alles, um lokalen Gesetzen zu entsprechen, und das gelte auch für Deutschland, beteuert Dugan. Als Strategie sieht er nur eines: abwarten und zu hoffen, dass sich das beweisen lässt. Ein weiteres Thema, das die CS beschäftigt, sind die sogenannten Stresstests, deren Resultate die EU morgen bekannt gibt. In verschiedenen Krisenszenarien wurde überprüft, wie die europäischen Banken sich bewähren würden, käme es zu Zusammenbrüchen auf den Zins- und Aktienmärkten, wie zum Beispiel nach dem Konkurs von Lehman Brothers. Auch in der Schweiz absolvieren die Grossbanken quartalsmäßig einen Stresstest zusammen mit der Finanzmarktaufsicht FINMA. Bloß wurden die Resultate bisher nicht kommuniziert. Brady Dugan geht nun für die CS in die Offensive. Die Stresstests der FINMA würden für die CS sehr gut ausfallen, sagt er.
Obviously we are extremely well capitalized. You know, we ended the second quarter at 16.3% Tier 1.
Die CS sei sehr gut kapitalisiert. Die Quote, die etwas Aussage über das Eigenkapital und somit über die Sicherheit, sei bei 16.3%. Damit würde die CS zu den weltweit am besten kapitalisierten Banken gehören, gibt sich Dugan zuversichtlich. Es ist davon auszugehen, dass im Zuge der Veröffentlichung der Resultate in der EU morgen Freitag auch der Schweizer Regulator, die FINMA, erstmals Informationen zu den eigenen Stresstests bekannt geben wird.
Susanne Giger hat es eben gesagt, Stresstests sind im Moment Thema. Morgen sollen die Resultate dieser Belastungstests für über 90 europäische Banken bekannt werden. Wenn nun auch die Schweizer Banken auf die Probe gestellt werden, was heißt das für die beiden Grossbanken UBS und CS? Das fragte ich Wirtschaftsredaktor Charles Lieper.
Noch nicht sehr viel. Stresstests für Banken sind ja nicht neu. Sie werden von der FINMA, der Finanzmarktaufsicht, regelmäßig durchgeführt, jedes Quartal. Interessant ist aber, dass die FINMA nun offenbar mehr sagen will, wie sie die Tests gemacht hat. Und damit wird etwas deutlicher, ob die Methode der Stresstests der Schweizer FINMA vergleichbar ist mit den Methoden, welche der Ausschuss der europäischen Bankenaufsichtsbehörden auf die genannten 91 größten europäischen Bankinstitute anwenden will. Wir wissen dann also etwas besser, wie die UBS und die Credit Suisse im europäischen Vergleich dastehen.
Wie funktionieren denn diese Stresstests?
Im Grunde genommen ist es der Versuch einer möglichst genauen Vorhersage, wie beim Wetter. Wird es in den nächsten Tagen regnen, dann tun wir gut daran, den Regenschirm einzupacken, wenn wir auf die Straße gehen. Analog wird das bei den Banken Stresstests gemacht. Auf der Basis von Annahmen soll simuliert werden, wie die Banken reagieren, wenn dicke Regenwolken über der Börsenwelt aufziehen, was passiert, wenn die Arbeitslosigkeit steigt und wir alle weniger konsumieren und sich alle Banken misstrauen und niemand mehr Staatsanleihen kaufen will und, und. Und solche Szenarien werden Bank für Bank durchgespielt. Und das Ergebnis ist dann gewissermaßen neue Kleidervorschriften. Diese oder jene Bank muss rasch einen dicken Wintermantel einkaufen oder andere eben nur Handschuhe und Mütze. In der Sprache der Finanzwelt sind das dann Vorgaben zum Eigenkapital oder Einschränkungen bei risikoreichen Geschäften.
Der Internationale Währungsfonds IWF hat diese Tests bereits kritisiert. Sie seien zu wenig transparent, zu wenig breit abgestützt, die getesteten Szenarien unklar. Bringen sie überhaupt was?
Ja, der IWF ist mit seiner Kritik ja nicht alleine. Bei solchen Stresstests, da wird auch Politik gemacht, nationale Interessenspolitik in der EU. Vertrauen in das europäische Finanzsystem zu schaffen, das ist ja das oberste Ziel. Und ob das erreicht werden kann, hängt eben davon ab, wie transparent die grundlegenden Stressszenarien veröffentlicht werden. Und da setzt eben die Kritik an der Übung an, nämlich, dass sie zu wenig klar sei, welche Annahmen bei den Tests gemacht würden. Aber eben, das ist auch heikel, weil es da geht es um Geschäftsgeheimnisse. Es ist eine Art Gratwanderung in Bezug auf Transparenz. Die Finanzmarktaufsicht in der Schweiz oder eben auch in den EU-Ländern muss eine Art Güterabwägung machen, wie viel wird offengelegt über die Prognosemodelle und deren Wahrscheinlichkeit des Eintretens und wie viel Informationen über einzelne Banken. das Ziel verfehlt hätte diese koordinierte Aktion auf europäischer Ebene, wenn dann eben große Zweifel zurückbleiben über die Qualität solcher Stresstests.
Die Banken sollten handeln, haben Sie vorhin gesagt. Was konkret könnten denn die Folgen sein?
Natürlich hängt das sehr von den Ergebnissen ab, die uns morgen Abend präsentiert werden. Klar ist aber schon jetzt, die Banken werden sich untereinander vergleichen können, auf gleicher Basis und das europaweit. Und ein solches Ranking ist neu und wird möglicherweise einige Banken freuen, andere weniger. Und die EU-Kommission hat dann die Mitgliedstaaten schon aufgefordert, sich entsprechend vorzubereiten, eben für alle Fälle, also die sogenannten Kleidervorschriften durchzusetzen, allenfalls den Banken mehr Vorschriften zu machen. Und eben wer dann hinten im Ranking landet, der wird wohl auch stark an der Börse unter Druck kommen. Aber eben wie gesagt, alles ist sehr stark abhängig von den Ergebnissen des Tests.
Information von Charles Liebherr. Das Thema beschäftigt uns also morgen erneut. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit schönem Schein in Turkmenistan und schönem Stein in Kalifornien. Aus dem Armenhaus Turkmenistan ist ein begehrtes Investitionsziel geworden. Energiehungrige Industriestaaten hofieren das zentralasiatische Land. Die ehemalige Sowjetrepublik verfügt schließlich über die viertgrößten Erdgasreserven der Welt. Doch das Regime unterdrückt sein Volk mit eiserner Hand. Turkmenistan gilt als repressiver als alle seine Nachbarn und Korruption, Menschenrechtsverletzungen und Zensur sind allgegenwärtig. Das zeigt auch die Reportage von dort, Beatrice Oehrlings.
Wie eine Fata Morgana aus Marmor begrüßt Aschgabat seinen Besucher. Die vierspurigen Magistralen der turkmenischen Hauptstadt sind umsäumt von schneeweißen Hochhäusern. Seit Turkmenistan sich ausländischen Investoren öffnet, warten alle auf ihr Stück vom großen Erdgaskuchen. So auch der ehemalige britische Energieminister Malcolm Wicks. Ich war 2008 zum ersten Mal hier als erster britischer Minister seit 10 Jahren. Ich hatte die große Ehre, den Präsidenten zu treffen und andere hochrangige Politiker. Es ist eine natürliche Kooperation. Turkmenistan braucht Kunden für sein Gas. Die EU hat steigenden Bedarf. Folkloreabend im edlen Drehrestaurant Minaret. Hier trifft sich die Elite des Landes. Die Musiker zupfen auf traditionellen Duta-Geigen, die Tänzerinnen tragen Goldtrachten. Alles ist sorglos und leicht. Entspricht das auch dem realen Leben in Turkmenistan? Ensembleleiter Said Nepesov braucht eine Minute, ehe er sich zu einer Antwort durchringt. Ich bin stolz darauf, Turkmene zu sein, stolz darauf, hier zu leben. Wir haben keine wirklichen Probleme. Gas, Wasser, Salz und Benzin sind gratis bei uns. Wir zahlen weniger als 1 Dollar Miete im Jahr für unsere Wohnung. Was soll ich da bedauern? Nepesov hat linientreu geantwortet. Ein zweiter Blick auf die Stadt draußen vor dem Theater sagt mehr als 1000 Worte. Es gibt kaum Menschen auf den Straßen, dafür aber alle 100 Meter Soldaten. Die Wohnungen hinter den Märchenpalastfassaden stehen größtenteils leer. Sie sind nichts als Attrappen, um die Skyline zu verschönern. Aschgabat ist das steinerne Aushängeschild der härtesten Diktatur Zentralasiens. Im Hotel läuft das staatliche Fernsehprogramm. Auch das Internet unterliegt in Turkmenistan der Totalzensur. Zugang gibt es nur an wenigen offiziellen Stellen, Passvorlage ist Pflicht, alle E-Mails werden gelesen. Dennoch umgarnen die ausländischen Gasinteressenten das Regime mit allen Mitteln. Der deutsche Autobauer Daimler wurde unter anderem gebüßt, weil er einem turkmenischen Regierungsmitglied zum Geburtstag eine Staatskarosse schenkte. Korruption ist gang und gäbe, seufzt der Zentralasien-Experte Alexander Kuli. Interessant ist die Position, die die europäischen Politiker dazu einnehmen. Unter deutscher Führung hat die EU 2007 erstmals eine Strategie für Zentralasien ausgearbeitet. Darin geht es um Energie, Menschenrechte, Stabilität, Grenzangelegenheiten. Problematisch ist, dass diese Liste mit keinem Wort erwähnt, wie der Wunsch nach Energieversorgung aus Turkmenistan mit Menschenrechten zu vereinen ist. Der Tolkutschka-Bazar ist das andere Gesicht Aschgabats. Die Wagen sind rostig, die Wege matschig. Ein Mann wartet bei den Ständen mit den Schaffelmützen. Er ist arbeitslos wie schätzungsweise 40% der Turkmenen. Vom Erdgasreichtum profitierten allenfalls die oberen 10.000, seufzt der Mann. Aus Gründen der Sicherheit lassen wir ihn nicht direkt ins Mikrofon sprechen.
Die offizielle Politik, wie sie in der Zeitung dargestellt wird, ist ganz anders als die Realität. Die Lehrer hier verdienen um die $200 im Monat. Im Vergleich dazu sind die Lebensmittel sehr teuer. Zum Beispiel ein Kilogramm Fleisch kostet ungefähr $4. Für eine Familie brauchst du aber jeden Tag Fleisch.
Aber es ist nicht die Armut, die dem Mann am meisten zu schaffen macht. Er erzählt von Freunden, die gefoltert und eingekerkert wurden. Beim Sprechen schaut er gehetzt um sich. Ausländische Journalisten können nur heimlich in Turkmenistan recherchieren. Es ist gefährlich, ihnen bei der Arbeit zu helfen.
Es gibt viel Unzufriedenheit, aber die wird nur in der Familie besprochen, nur im engen Kreis. Weil wir selbst voreinander noch Angst haben.
Der Mann, der seinen Namen nicht nennen will, verschwindet zwischen den Menschenmassen. Verhalten Sie sich unauffällig, hatte er zum Abschied empfohlen und dabei tapfer gelächelt.
Beatrice Ürlings aus Turkmenistan. Serpentin ist ein Stein und zwar ein ganz besonderer, jedenfalls in Kalifornien. Dort ist der olivgrüne Serpentin nämlich gewissermaßen geadelt als hochoffizieller Staatsstein. Es gehört zu den Gepflogenheiten amerikanischer Bundesstaaten, Steine symbolisch zu veredeln. Alabama hat den Marmor, New Hampshire den Granit und Kalifornien setzt eben auf den Serpentin. Doch der Staatsstein ist angezählt, er soll zum gewöhnlichen Felsbrocken herabgestuft werden, weil Serpentin die Gesundheit schädigen kann. Aus Kalifornien Max Ackermann.
Senatorin Gloria Romero will an einem Felsen rütteln. In der Gesetzesvorlage SB 624 verlangt die Politikerin aus Los Angeles, dass der kalifornische Staatsstein Serpentin zum ganz gewöhnlichen Felsbrocken degradiert wird. Der unscheinbare olivgrüne Stein sei nämlich ein heimlicher Killer, mitverantwortlich für 2500 Krebstote im Jahr. Tatsächlich, im Serpentin eingeschlossen sind bis zu 20 Mineralien, darunter leider auch Chrysotil, besser bekannt als Weißasbest, und der wiederum kann tödliche Atemwegserkrankungen auslösen. «Drop the Rock» fordert deshalb die kalifornische Kampagne gegen Asbestkrankheiten, weg mit dem Fels. Was natürlich nicht wörtlich zu verstehen ist, doch wenigstens der Ehrentitel Staatsgestein soll dem karzinogenen Fels entzogen werden. Nichts wie recht in einem gesundheitsbewussten Staat wie Kalifornien, wo schon das Rauchen einer Zigarette als mittelschweres Verbrechen gilt. Noch ist den wackeren Kämpferinnen gegen zu viel Asbest in den Bergen der Abstimmungserfolg aber nicht garantiert. Der Senat hat zwar schon Ja gesagt, im Repräsentantenhaus aber sind die Fronten verhärtet und jetzt macht die Wissenschaft mobil. Serpentin sei der kalifornische Stein par excellence, argumentieren sowohl Geologen wie Sozialhistoriker. Erstens komme er besonders häufig in Erdbebengebieten vor, zum Beispiel entlang des San Andreas-Grabens, der ganz Kalifornien von Norden nach Süden durchzieht. Und zweitens finde man ihn oft in der Nähe von Goldadern, was den Stein während des kalifornischen Goldrushes besonders beliebt machte. Grund genug, den Staatsstein Staatsstein bleiben zu lassen, zumal hinter der Anti-Serpentin-Kampagne möglicherweise finstere Geschäftemacher steckten. Kürzlich ist nämlich bekannt geworden, dass das Aktionskomitee der kalifornischen Konsumentenanwälte $15.000 in die Wahlkampfkasse von Senatorin Romero einbezahlt hat. Ist SB 624 nun die Gegenleistung der Politikerin? Soll ein harmloser Stein verteufelt werden, damit anschließend windige Juristen mit Sammelklagen für Asbestopfer Kasse machen können? Soll man also Serpentin als Staatsstein behalten oder doch abschaffen? Und wenn, welcher Felsbrocken soll ihn ersetzen? Mit solchen Fragen schlägt sich das Parlament in Sacramento herum und ist mitten in der größten Wirtschafts- und Polizsystemkrise seit Jahrzehnten. Was einen Herrn Windmiller aus Oakland zu einem bissigen Lesebrief im San Francisco Chronicle inspirierte. Sein Haus wurde vor Jahren bei einem Erdrutsch zerstört, weil es auf Serpentin gebaut worden war, wie ihm Fachleute später sagten. Serpentin aber sei ein sogenannt inkompetentes Gestein, ungeeignet als Bauuntergrund. aber perfekt als kalifornischer Staatsstein, schreibt der Mann, inkompetent, so wie der Gouverneur, die Abgeordneten und all jene Stimmbürger, die sie gewählt haben.
Das war Max Ackermann aus Kalifornien. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Angelique Welchli, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.